Ja, danke, dass du ein Gott bist, der unser Lob so verdient hat. Weil du bist, wie Salome hat gesehen, der Gott, der nicht wir ihn wie im Himmel erreichen, sondern der vom Himmel ist oben nachgekommen, für uns zu erreichen. Was für eine krasse Botschaft. Danke, Jesus, bist du gekommen, für mich zu erreichen. Danke, Gott, bist du ein Gott, der jetzt da ist. Und wir übergeben dir komplett den heutigen Abend. Guten Abend auch von meiner Seite her. Ich bin Tina Germe und ich freue mich heute, euch weiterzunehmen in unserer Predigserie. Und ich möchte am Anfang gerade mit einer Geschichte starten. Ich sage zum Anfang, die ist nicht eins zu eins so passiert, könnte aber sehr gut sein, dass die passiert in meinem Leben oder in unserem Leben. Und zwar habe ich euch eine Woche, einen Monatsplan mitgebracht von Pascal und von mir, wie das etwa könnte oder aussieht, diesen Monat. Und jetzt stellen wir uns vor, es läutet uns jemand an, ein Bärli, das Trudi oder Köpi und sagen, hey, wir haben ein riesen Eheproblem, wir brauchen unbedingt noch ein Gespräch. Am besten diese Woche, am liebsten noch heute oder morgen. Und eigentlich sind wir mit einiges unterwegs, aber die sind in der Ferien oder nicht da oder haben sonst keine Zeit, ich weiß auch nicht, was auch immer. Und darum können wir mit euch reden. Und der Pascal und ich gucken auf unseren Plan und sind so, ui, also heute sind wir beim 6. Wir haben keine einzige Abend diesen Monat Zeit. Für die, wie machen wir das? Also komm, wir haben ja über den Mittag viel Zeit. Kein Problem, könnt am 9. vorbeikommen, wir streichen unseren Eheabend und wir reden mit euch. Ein paar Tage später ich habe eine Konferenzsitzung aufgeschrieben, es sollte OHD-Sitzung sein. Ich muss eine Sitzung für das Ekklesia fällt aus, weil jemand krank ist, man muss sie verschieben. Und wir merken so, oh, okay, wann haben wir Zeit? Wann könnten wir die sonst machen? Wir sagen, ja. Ja, wir haben ja am Wochenende, am Sonntagabend, ein bisschen Zeit zusammen. Komm, kein Problem. 16. am Mittwoch. Wir streichen den Eheabend einmal und dafür können wir die Sitzung machen. Das müssen wir ja auch. Und so geht es immer ein bisschen weiter und nach 3 Monaten merken wir auf das Mal, und das ist uns auch schon passiert, der Pascal regt mich auf. Ab den kleinsten Sachen bin ich so, und wir sind uns uneinig, fühlen mich unverstanden, immer wieder. Und wir merken, so richtig zusammen geredet. So nicht nur oberflächlich, wie geht es, sondern richtig. Haben wir schon mega lange nicht mehr. Und wenn wir auf unseren Terminkalender gucken, merken wir ja, kein Wunder warum. Wir in den letzten 3 Monaten irgendwie 2 Mal eine richtige Zeit genommen voneinander. Wie kommt es überhaupt so weit? Oder wie kann es so weit kommen, dass so ein wichtiger Termin in unserem Kalender irgendwie immer rausgeschoben wird oder gestrichen wird? Warum haben wir denn nicht mal ein Training abgesehen? Ihr seht, ich könnte ja mal nicht tanzen. Okay, wir üben für einen Auftritt. Eigentlich sollte ich nicht fehlen. Der Bass könnte ja fehlen. Obwohl, er ist jetzt gerade in der Liga, hätte er da bleiben und so. Vielleicht kommen die Jungs besser draus und wollte ja beweisen, dass er es verdient hat, jetzt zu bleiben. Und wir merken so ein bisschen, eigentlich ist dann ein wichtiger Termin von wichtigen, unwichtigen Sachen immer wie mehr verdrängt worden. Und ich glaube, so funktioniert es manchmal auch in unserem Glaubensleben. Wir geben unbewusst etwas auf oder verschieben es immer wieder, bis wir irgendwann vergessen haben, warum wir es eigentlich noch machen oder haben gemacht. Als Gemeinde befinden wir uns in der Esra-Nehemia-Serie. Und das letzte Mal hat der Kriegel über das Freudenfest predigt, wo sie die Mauern gefeiert haben. Endlich haben sie Stadtmauern. Und die vielleicht das Kapitel von heute 13 schon gelesen haben, haben sich vielleicht auch gefragt, ja, was ist denn jetzt passiert? Kapitel 12, sie sind feiern, Jubel, Trubel. Und im 13 ist der Nehemia am Ausrufen über über, dass der Zehnt nicht zahlt wird, der Sabbat nicht eingehalten, da Ehe noch unrein gelebt werden. Und man denkt so, hey, was ist denn da passiert? Wie hätte es so weit kommen? Ich mache einen kurzen Rückblick, für wenn du vielleicht gar nicht so updated bist in unserer Serie «Kein Problem». Kurz gesehen, gibt es da den Zerubabel, der hat den Tempel wieder aufgebaut. Dann gibt es den Esra, der hat das Wort Gottes dem Volk näher gebracht. Und dann gibt es den Nehemia, der hat unter verschiedenen Umständen und trotz Widersacher und allem Schwierigen geholfen, dass die Mauer, die Stadtmauer wieder aufgebaut wird. Und dann liest der Esra das Gesetz vor und das Volk kehrt um. Im Kapitel 10 und 11 ist es darum gegangen, dass das Volk Israel hat den Bund mit Gott erneuert. Und hat Gott gesagt, ja, wir versprechen dir, wieder den Zehnt zu zahlen. Wir versprechen dir, den Sabbat einzuhalten und so weiter. Der Sil hat zum Beispiel gesagt, dass sie das wollen Gott geben, was ihm eh schon gehört, mit dem Zehnten. Und sie mit dem wollen die Leviten freisetzen für ihren Dienst. Im Kapitel 12 habe ich schon erzählt, wisst ihr vielleicht noch den Kriegel, das Mürli bauen, haben sie die Stadtmauern gefeiert, dass diese aufgebaut wurden, die inneren und äußeren Mauern. Und dann, nach Kapitel 12, passiert lang nichts. Weil zwischen Kapitel 12 und 13 sind im Fall 12 Jahre Pause. Nichts. Warum? Der Nehemia ist nicht da. Der Nehemia ist dann gar nicht in Jerusalem. Er ist dann beim persischen König oder im Königshof beim Artaxerxes und bittet nach 12 Jahren wieder zurückzugehen nach Jerusalem. Und nach 12 Jahren kommt er zurück und findet einige Probleme. Und dort gehen wir jetzt in den Text hinein. Im Vers 4, die in der Bibel nicht dabei haben, dürfen so gerne vornehmen. Es ist Nehemia Kapitel 13, ab 4 bis 8. Und sonst habe ich natürlich den Text mitgebracht, den ich vielleicht jetzt im Weg stehe. Schon früher hatte der Priester Eliashib, der Aufseher über die Vorratskammern des Tempels, seinen Verwandten Tobia erlaubt, eine große Kammer im Tempel für sich zu benutzen. Vorher hatte man dort das Mehl für die Speiseopfer aufbewahrt, ebenso Weihrauch und die Gegenstände für den Tempeldienst und den zehnten Teil vom Getreide, von neuem Wein und Olivenöl der Leviten, Sänger und Torwächter, die für den Leviten, Sänger und Torwächter bestimmt war. Auch der Anteil für die Priester war hier gelagert worden. Zu dieser Zeit hielt ich mich nicht in Jerusalem auf, denn im 12. Regierungsjahr des persischen Königs Artaxerxes war ich auf seinem Hof zurückgekehrt. Einige Zeit später bat ich den König, wieder nach Jerusalem gehen zu dürfen. Kaum war ich dort angekommen, erfuhr ich von den Missständen, dass Eliashib seinen Verwandten Tobia eine Kammer im Vorhof des Tempels überlassen hatte. Darüber war ich sehr empost und ließ alles, was Tobia gehörte, hinauswerfen. Auch hier stelle ich die Frage, wie ist es dazu gekommen? Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass der Priester an seinem Verwandten eine ganze Kammer im Tempel überlässt? Für uns klingt das vielleicht nicht so krass, aber der Tempel ist heilig gesehen worden. Warum hat er den Raum einfach so weggegeben? Ich kann mir nur vorstellen, dass das schleichend ist gekommen. Weil stellt euch mal vor, wenn der vom einen Tag auf den anderen hätte gesehen, du kannst den Raum hier haben, dann wär doch sicher das Volk aufgestanden und hätte gesehen, ja, nee, ja, du darfst den Raum hier haben, komm nur. Dann wäre doch das Volk aufgestanden und gesagt, nee, warte, das ist eigentlich gedacht für unsere Abgaben. Also glaube ich, das nahe hat es vielleicht mal gesagt, ja, du darfst das hier lagern und nachher vielleicht ein bisschen mehr und es ist mehr gekommen. Seht ihr da und mehr Raum hier, so Kisten in diesem Tempel reinkommen. Vielleicht hat ja da auch noch ein Kind mehr bekommen, da hat man unglaublich viel Zeug, was man sich da sammelt, die das wissen. Ich kann nur aus Erfahrung reden. Und nach dies nach hat sich der Raum gefüllt. komme ich auf diese Seite halt. Na, dies na. Und es scheint, als hätte sich niemand mehr daran erinnert, was sie Kapitel 10 und 11 Gott versprochen haben. Dass sie doch wieder 10 zahlen, dass sie wieder den Bund neu mit dem eingehen. Und na, dies na, verschwindet die Vision für den Raum. Sie nach und nach vernachlässigen, für was der Raum eigentlich war. Sie wären für die Opfergabe vom Zehnten gedacht gewesen. Und jetzt haben sie nicht mal Platz. So wie ich vielleicht auf der Bühne. Also ich ist, dann möchte ich es noch verleiden. Aber dann sieht man mich auch nicht mehr. Und dann ist der Raum hier auch weg. Es ist fast wie beim Eheabend. Nach dies nach und mal eine Kiste in das Leben rein. Und irgendwann verdrängt es etwas, wo man vielleicht fast Vision verloren hat, für was es eigentlich darum gedacht wäre. Und wieso? Weil wir vergessen, was manchmal zentral ist in unserem Leben. Und wir werden jetzt schon in den ersten praktischen Teil reinkommen, den ich auffordern möchte. Was ist denn vielleicht ein Lebensraum in deinem Leben? Wo Kisten stapeln sich langsam oder vielleicht schnell, wo eigentlich für etwas anderes gedacht wäre? Wo fährt vielleicht auch dein Glaubensleben nah dies nah auf einen Raum verlieren, weil sich unwichtige oder vielleicht auch wichtige Sachen im Leben stapeln? Oder wo du vielleicht Sachen bist am Probieren, am Lesen und eigentlich braucht es gar nicht. Band darf dann auf die Bühne kommen. Wir werden nämlich jetzt in einen Song hineingehen. Ich komme dann nochmal. Ist noch nicht ganz fertig, es tut mir leid. wo wir einen Song zusammen, wie wirklich Gott fragen und ihm Raum geben. Wo stapeln sich Kisten in deinem Leben, die eigentlich nicht hergehören? Und ich möchte dich ermutigen, weißt du noch, bei Matti haben wir auch so eine Tempelreinigung gehabt, wo wir zusammen Tische hinwegtragen. Das ist schon ein Zeitchen her. Und heute gibt es auch eine Tempelreinigung. Ich möchte euch ermutigen und sagen, ja, ich will helfen, den Tempel, die Bühne zu reinigen, eine Kiste zu nehmen und wieder zu versorgen und damit auch sinnbildlich helfen, Raum in deinem Leben zu schaffen, für dort, wo Gott vielleicht du langsam anfängst verdrängen. Wir werden den Song singen, Make Room, wo es darum geht, Platz zu schaffen. Und genau das, wie wir jetzt in unserem inneren Leben schaffen. Platz schaffen, dort, wo eigentlich Gott Raum gehört. Ich weiß nicht, ob du jemand von diesen Typen bist, der gerade schon weiss, was, wo du Raum schaffen für Gott im Leben. Und vielleicht ist es auch nur so, dass bei dir die Frage etwas hat ausgelöst und dich auf einen Prozess mitnimmt. Ich möchte dich wirklich ermutigen, mach den Prozess weiter mit Gott. Und jetzt haben wir einen leeren Raum. Und ein leerer Raum bringt aber noch nicht so viel. Es ist die Frage, mit was füllen wir unseren Lehrraum? Und noch viel bessere Frage, mit was will ich Gott den Lehrraum füllen? Und das ist auch eine Frage, die ich dir mitgeben will. Wenn du weißt, wo Sachen sind, wo du eigentlich Gott mehr Raum geben willst, dann frag noch, mit was willst du Gott füllen? Mit was willst du Gott mein Herz füllen? Wo darf wieder Platz einnehmen. Und vielleicht ist es bei dir, du bist gestresst und immer unruhig und eigentlich will ich Gott dir eine Ruhe schenken, deinen Lebensraum füllen mit einer inneren Ruhe. Vielleicht bist du da und sagst, ich muss meinen Raum von Scham befreien, wo ich Sachen habe, die mich richtig beschämen über mich selber. Und Gott will dir Reinheit schenken über dein Leben. Vielleicht ist dein Raum, dass du eigentlich gittig bist, in deinem Gehen immer wieder. Und Gott will dir Raum füllen mit einer Grosszügigkeit. Und vielleicht merkt er sich immer wieder auf drei Themen. Das ist die Ruhe vom Sabbat, die Reinheit und der Zehnt, die Finanzen. Und das Kapitel 13 haben wir in unserer Predigserie auf die drei Themen aufgeteilt, weil wir finden, die drei Themen wären gut angesprochen. Und wenn du da bist und denkst, hey super, jetzt geht es heute um einen Sabbat. Und ich sage, fast, komm doch am 11. Oktober nochmal. Der Silvan Glarner wird dann über einen Sabbat reden. Und nächsten Sonntag wird der Cousi über Reinheit reden. Und heute in unserem Text geht es um die Finanzen, um eine Zeit. Weil, dass die Vorratskammer ist besetzt war von anderen Sachen und der Zehnt nicht mehr gezahlt wurde, hat Konsequenzen gehabt. Wir lesen gerade weiter, Vers 9 bis 13. Dann befahl ich, die Räume des Tempels wieder neu zu weihen und die Gegenstände für den Tempeldienst, das Mahl für die Speiseopfer und den Weihrauch zurückzubringen. Ich erfuhr auch, dass die Leviten und Sänger ihren Dienst im Tempel nicht mehr ausüben, sondern auf ihren Feldern arbeiten, weil sie die Abgaben nicht bekamen, auf die sie Anspruch hatten. Da stellte ich die zuständigen Männer zur Rede, warum wird der Tempeldienst so vernachlässigt? Ich ließ die Leviten und Sänger zurückholen und teilte sie wieder zum Dienst ein. Nun brachte auch das ganze Volk wieder den zehnten Teil seines Getreide von neuem Wein und vom Olivenöl in die Vorratskammer. Die Aufsicht über die Vorräte übertrug ich dem Priester Schelimja, dem Schreiber Zodok und dem Leviten Pedaja. Hanan, der Sohn von Sakur und Enkel von Matania, sollten ihnen dabei helfen. Sie alle galten als zuverlässige Männer. Deshalb sollten sie die Vorräte an die Priester und Leviten verteilen. Also das eigentliche Problem, das hier der Text schildert, ist nicht, dass der Raum ist gesperrt oder einfach am Tobia war für seine privaten Sachen, sondern dass der Raum nicht mehr genutzt wurde für das, was er eigentlich bestimmt gewesen wäre. Eigentlich hätte dort der Zehntteil gehört. Und für was? Für das die Leviten und die Sänger können überhaupt davon leben und durch das ihren Tempeldienst können machen. Und weil sie die Abgaben nicht bekommen, mussten sie wieder arbeiten. Auf einem Feld oder, ja, hier ist jetzt vom Feld beschrieben. Ich meine, es ist ja ganz logisch. Alle, die arbeiten in einem Betrieb, können Sie sich ja vorstellen, wenn jetzt die Chef würde entscheiden, heute gibt es keinen Lohn mehr für die nächsten paar Monate und du überkommst einfach keinen Lohn, trotzdem, dass du ganz rechtlich in der Schweiz einleiten, keine Ahnung, wie es funktionieren und du überkommst einfach keinen Lohn, früher oder später würdest du dir einen anderen Job suchen, wo du zu Geld kommst, um zu überleben. Und das ist das, was die Leviten und die Sänger auch hier müssen machen. Irgendwo anders arbeiten, für das sie können überleben. Und hier lesen wir einen wichtigen Aspekt vom Zehnten oder eine wichtige Vision vom Zehnten. Der Zehnt setzt Menschen frei, für einen Dienst, für einen Gott so können zu machen, dass sie keine herkömmliche Arbeit müssen nachgehen. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Das ist das, was nicht erleben darf. Dank dem, dass so viele oder alle, ich weiß es gar nicht, von euch Spenden immer wieder geben, in die FMG eine Zeit geben oder einen Teil von dem, bin ich freigesetzt, dass ich darf Jugenddienst machen und dafür sogar bezahlt werde und nicht einer anderen Arbeit muss nachgehen. Merci vielmal. Das hat mir einmal mehr so aufgezeigt, wow, wie gut ist das? Danke vielmal, dass ihr spendet und so die Gemeinde aufrecht erhaltet. Weil im Fall, wenn alle würden sagen, jetzt geben wir nichts mehr. Das Pastorenteam würde euch wahrscheinlich früher oder später ein bisschen davon laufen. Und warum? Weil wir auch müssen überleben. Man kann jetzt sagen, ja Tina, bei aller Liebe auf deiner 20% Jugendarbeit können wir verzichten, völlig verständlich. Aber wenn wir das bei allen machen, wir hätten nicht die gleiche Gemeinde. Ich bin 100% davon überzeugt. Es ging nicht. Ihr setzt Menschen frei, dass wir unsere Zeit, unsere Ressourcen einsetzen können, für Reich Gottes zu bauen. Fantastisch. Und in der Predigtvorbereitung habe ich mir überlegt, was ist denn eigentlich, ich rede von einer Vision vom 10., was ist die Vision vom 10. von der FMG Frutigen? Und ich bin auf etwas gestossen. Die GL hat sich das auch schon mal überlegt. Unsere Gemeindeleitung hat nämlich ein Paper ausgeschafft, wenn es euch interessiert, für das Ganze dürft ihr dann gerne zu mir kommen. Ich habe ein paar ausgedruckte Exemplare dabei. Und ich werde Ihnen kurz in die vier Punkte auf meine Art zusammengefasst reinnehmen. Unsere Haltung vom Zeit steht, wir geben nicht für Gottes Gefallen, sondern wir müssen uns als Beschenkte erkennen. Wir geben nicht zum mehr Empfang, sondern weil wir genug haben. Wir geben nicht, dass wir damit anzugeben und einen Selbstwert zu stärken, sondern für einen Segen zu sein. Das ist eine schöne Haltung. Und warum sollen wir dann der Zeit geben? Wir bekommen keine staatliche Unterstützung und sind so auf freiwillige Spenden angewiesen. Die Spenden ermöglichen uns, dass wir Menschen in eine Begegnung mit dem Vater ermöglichen. Sie befähigen, zu Botschafter zu werden und gemeinsam etwas zu bewegen. Wie viel sollen wir denn geben? Grundsätzlich verstehen wir uns als Verwalter Gottes und wollen daraus kein fixes Gesetz machen. Im System vom 10., wo man 10% von seinem Einkommen an die Kirche gibt, sehen wir ein gesundes und hilfreiches Prinzip. Okay, jetzt ist die Frage, wem soll ich denn Geld geben? Wir glauben, es gehört ins Reich Gottes. Dabei ist es wichtig, dass Menschen Gott kennenlernen. Und das Anliegen haben auch unsere ausgesendeten Missionare. Darum empfehlen wir, 7-9% vom Einkommen an die lokale Gemeinde jetzt hier zu spenden und 1-3% direkt an die Missionare zu geben. Wenn du nicht weißt, wer unsere Missionare sind, es hat wunderbare neue Broschüren aussen auflegen, darfst du dich gerne bedienen. Okay, wieso lese ich euch das vor? Ich glaube, das Volk hat die Vision vom 10. in unserem Bibeltext verloren. Sie haben nicht ganz gewusst, warum wir das eigentlich noch zahlen sollen. Und anhand von unserem Text wissen wir auch nicht ganz, wie es hätte können, so weit kommen. Der Nehemia stellt zwar die Frage, aber wir lesen keine Antwort. Fakt ist, ich glaube, wenn das Volk, wenn die Priester, wenn all die Leute sich vor Augen geführt hätten, dass wenn niemand mehr der Zehnte zahlt, dass nachher kein Tempeldienst mehr gemacht wird, dann hätten sie das nicht, wäre es gar nicht erst so weit gekommen. Ich habe mich lange gefragt, was für eine Autorität ich habe, über Finanzen und Zeit zu reden. Weil, ich möchte mal ehrlich mit euch sein. Ich meine, wir sind eine junge Familie. Beide angestellt als Pastoren. Wir können uns knapp so über dem Wasser halten mit unseren Finanzen. Wir haben jetzt nicht mega die Wahl, wo wir unser Geld verbrauchen oder was auch immer. Und momentan sind wir dankbar, wenn es am Schluss aufgeht und wir die Rechnungen können zahlen können. Oder einmal, das habe ich so gedacht. Als ich etwas mehr darüber nachgedacht habe, habe ich wie gemerkt, spannend ist, dass in unseren Höchst und Tiefs von den Finanzen haben wir uns nie die Frage gestellt, oder wenn wir diesen Monat mal der 10 draussen lassen. Irgendwie ist für uns klar gewesen, dass das ein göttliches Prinzip ist, das nicht menschenlogisch ist, aber das verhält. Und vor wenigen Wochen waren Pascal und ich auf dem Sofa und haben unsere Rechnungen, die noch offen sind, schön verteilt. Haben zusammengezählt, oder besser gesagt, mein Mann hat mir erklärt, ich bin nicht so in den Finanzen tätig, was wir alles noch zahlen müssen. Und vielleicht kennt ihr den Moment, wenn ihr euch irgendwann gar nicht mehr damit beschäftigen, weil ihr merkt, wir können das Problem gar nicht lösen, weil wir jetzt zu wenig Finanzen für all die Rechnungen zu zahlen. Und wir haben es verdrängt, sind geschlafen. Und am nächsten Tag haben wir eine Spende gehabt von jemandem, der in stiller Zeit einen Betrag hat aufs Herz bekommen. Und der Betrag war fast exakt das, was wir gebraucht haben, um unsere Rechnungen zu zahlen. Das ist ein göttliches Prinzip. Und das berührt mich so fest, weil ich weiss, dass Pascal und ich, wir sind nicht arm. Haben wir alles, was wir brauchen? Wirklich, wir leben in der Schweiz. Wir haben genug zu essen. Und sonst haben wir wunderbare Nachbarn, die uns einladen können oder die uns so schön einladen. Uns geht es gut. Aber Gott sieht unser Herz. Und er sieht, dass das uns herausfordert, mega, momentan. Und sagt, hey, ich sehe aber eure Treue in dem drinnen. Und da bin ich da. Und ich schenke euch Finanzen. Das ist fantastisch. Ich glaube und ich erlebe, dass gerade besonders die Geber vom Zehnten, wo es manchmal schwierig fällt, haben wir dürfen immer wieder sagen, von Gott erleben. Und gleichzeitig will ich nicht geben, weil ich den erwarten will, sondern ich gebe, weil es Gott gehört. Und ich erlebe. Ich persönlich erlebe immer wieder das Segen von Gott. Mal ganz ehrlich, wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht deine Vision noch hinter dem Zehnten aus? Vielleicht hast du dir auch noch gar nie Gedanken gemacht, weil du denkst, ja, mein Einkommen als Lehrling ist so tief, das spielt ja auch keine Rolle. 10% sind im Fall für dich gleich viel wie für mich. Nur so. Ich glaube, es steckt das göttliche Prinzip dahinter mit einer Vision. Und wir haben vorher hier Platz geschaffen. Du hast Platz in deinem Leben geschaffen. Und ja, ich werde dir unbedingt heimgeben, dass du Gott fragst, mit was willst du den Raum füllen? Und vielleicht geht es bei dir gar nicht um Finanzen und um ein Zehnte. Ist das doch völlig okay. Aber vielleicht schon. Und ich habe noch nie so lange überlegt, ob ich ein finanzielles Zeugnis erzählen soll oder nicht wie das. Warum? Haben wir Schweizer einfach verknorkst wie ein Mohren, wenn es um, um Finanzen geht, können wir fast nicht darüber reden. Weil wir uns schämen irgendwie. Weil wir ja wegen Gossen gut aussehen, aber vielleicht sieht die Kontostand ähnlich aus wie uns. Und ich werde dir zusprechen. Das ist ein Gott, der dich sieht. Und auch wenn es ein anderes Problem ist, das ist ein Gott, der dich sieht. Füll deinen Raum mit Vision. Wir werden jetzt nochmal in eine Zeit kommen, wo wir dürfen vor den wunderbaren Gott kommen. Wo dich deine kleinen und grossen Probleme sieht. Und vielleicht auch deine Lehre sieht. Vielleicht hast du gar nicht müssen frei machen, sondern fühlst dich sowieso leer. Und ich bete schon jetzt, dass heute Abend darf ein Abend sein, wo dein Raum gefüllt wird mit Vision, wo dein Raum gefüllt wird mit dem Heiligen Geist, wo dein Glaubensleben erneuert wird und wo du aufs Mal richtig willst, dein Leben richtig aufräumen, wo du willst, Türen in deinem Leben auftun, wo du eigentlich vielleicht weniger gerne hergeguckst. Lass uns nochmal in so eine Zeit gehen. Und gleichzeitig werden wir im ersten Song, Club, Kollekte, ja, wird durch die Reihe gehen. Wir werden mit Säckchen durch die Reihe kommen. Genau, für vielleicht auch praktisch zu werden. Die Kollekte heute, die geht an unseren Gemeindehaushalt. Und soweit ich informiert bin, ist unser Gemeindehaushalt in den finanziellen Up and Downs. Danke vielmals für all das, was ihr gebt, für das wir dürfen dort freigesetzt sein. Für einen Unterschied zu machen in diesem Frutigtal. Finanzen setzen frei. Und du darfst ein Teil davon sein, heute Abend Freisetzung zu erleben, auch in dem drinnen. Komm, die wollen und können gerne aufstehen. Ich möchte noch für uns beten, dass wir dürfen Freiheit erleben, dass wir dürfen erleben, wie Gott den Raum füllt. Danke vielmals, Vater, bist du ein Gott, der unser Lebensräume ganz gut kennt und sieht. Und danke, bist du, wo noch Kisten stehen, die wir nicht angucken. Und ich bitte dich, dass du kommst mit dem Heiligen Geist und immer wieder Offenbarung schenkst, wo wir Sachen in unserem Leben haben, die wichtige Sachen verdrängen. Und ich bete, dass wir das dürfen mit dir aufräumen und gleichzeitig, dass wir dürfen erleben, wie du, Heiliger Geist, wie du, Gott, den Raum füllst. Weil du versprichst, dass du eine Quelle bist, die nie mehr durstig macht. Du bist ein Gott, der den Raum füllt und wir uns nie mehr müssen leer fühlen. Danke, dass du ein Gott bist, der jeden einzelnen Kontostand, jede einzelne finanzielle Belastung auch hier innen sieht. Du weißt, wo vielleicht Leute sind, die einen Betrag bräuchten. Vielleicht bist du da und denkst gerade, ja, dort fehlt mir noch Geld. Und ich spreche wirklich über dir aus, dass du darfst göttlich Segen erleben. Dass du darfst gesund umgehen mit deinen Finanzen. Und so durch das darfst du erleben, wie du aber auch ein freisetzender Mensch kannst sein in deinen Finanzen drinnen. Amen.